Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir präsentieren Ihnen die erste Folge unserer neuen Serie Paragraph Literatur – Bewusstes Publizieren. In unseren Sendungen werden wir Wege durch den Dschungel der rechtlichen Fallstricke auf dem Weg zur Publikation zeigen, egal ob Verlagsautor oder Self-Publisher. Wir beleuchten die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Wir werfen auch einen Blick auf typische Inhalte von Verlagsverträgen und zeigen auf, was in einen guten Vertrag gehört und wo typischerweise Fallstricke lauern. Außerdem diskutieren wir, wie man sich aus einem Vertrag zurückziehen kann. Wir sprechen über Buchpreisbindung, Gewinnspiel und Wettbewerbsregeln und wie man Ärger mit rechtlichen Themen vermeidet. Und natürlich werfen wir auch einen Blick auf die Frage, ob und wann eine Anwaltsberatung wirklich notwendig wird oder ob man sich auch im Netz informieren kann. Abgerundet wird unsere Sendung durch Kurioses aus der Kanzlei meiner Gesprächspartnerin, Dr. Nadja Kobler-Ringler von der Kanzlei Kobler. Nadja wird jede dieser Sendungen mit mir zusammen machen. Sie ist Autorin, Lektorin und Anwältin und als solche wird sie uns Einblicke über Herausforderungen, Überlegungen und Vorkommnisse geben, denen Autoren gegenüberstehen. Doch was ist unser heutiger Schwerpunkt? Wir gehen der Frage nach, ob es okay ist, ein Buch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu schreiben. Nadja, ich freue mich, dass du in dieser Sendung versuchen wirst, meinen Fragen, die sich auch aus meiner Rolle als Autor, Herausgeber und zum Literatur gehörender Mensch ergeben, zu beantworten. Liebe Zuhörenden, wenn Sie sich für unsere Themen interessieren, sind Sie hier genau richtig. Ich bin überzeugt, es wird interessant werden. Willkommen also bei Paragraph Literatur bewusstem Veröffentlichen, jetzt auf Literaturradio Hörbahn und auch dir, Nadja, bin ich sehr, sehr dankbar und freue mich, dass du hier bist und dass wir miteinander reden können.
Hallo und ich freue mich auch sehr, dir deine Fragen zu beantworten.
Nadja, ich hätte mal eine grundsätzliche erste Frage, nämlich, hattest du je persönlich einen Fall, in dem du dir als Autorin in deiner Person als Anwältin selbst helfen musstest und um was ging es da?
Selbst helfen tue ich mir selten, eher verpasse ich mir gedankliche Ohrfeigen, wenn ich beim Schreiben in Rechtsfallen getappt bin und mir das hinterher auffällt. Typischerweise geht es da um Marken, die man schon als Gegenstände verinnerlicht hat. Da geht es um die Frage, ob ein Protagonist ein Lied laut vor sich hinsingen darf, das dann eben natürlich textlich auch hingeschrieben wird. Oder ob das wunderbare Foto, das man selbst geschossen hat, vielleicht in irgendeiner Form im Buch seinen Platz finden darf. Ja, und da tappe ich gelegentlich auch in Rechtsfallen ganz unbewusst im Schreibfluss und dann muss die Rechtsanwältin der Autorin hinterher den Marsch blasen.
Ja, das sind natürlich Anwendungen, an die ich auch selber bis vor ganz kurzem gar nicht gedacht hätte, weil einer meiner Schreibfreunde, der hat einen Roman geschrieben, da ging es im Titel um Cadillac. Ich weiß nicht, der rosa-rote Cadillac oder irgend sowas hieß das. Und es war eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen und auf einmal kam jemand auf die Idee, ob er das überhaupt verwenden darf, den Namen Cadillac. Und offensichtlich haben die sich dann erkundigt und Cadillac hat gesagt, wer immer dahinter steht, ich weiß es gar nicht, dass er das nicht darf.
Richtig. Auch eine bekannte Motorradmarke, die mit einem bestimmten Lebensgefühl verbunden ist, geht regelmäßig in Abmahnungen, wenn der Name ungenehmigt und nicht lizenziert verwendet wird, ja.
Wo fängt das an, wo hört das auf?
Tja, dann sind wir mitten in der Frage, welche Marken man benutzen darf und welche nicht und was eine Lizenz ist und was nicht und wo vielleicht Zitatrechte oder Schranken des Urheberrechts bestehen. Wir haben ein Problem eigentlich nur dann, wenn der Name eines Produktes schon stellvertretend für das Produkt steht in der Umgangssprache. Kaum einer von uns wird sagen, würdest du mir ein Papiertaschentuch reichen, bitte?
Ja,
und
richtig,
wenn ich das als Schriftsteller so verwende, wird mir der Lektor auch entgegenhalten, meine Herren, das klingt aber gekünstelt. Andererseits ist die Frage, darf ich das berühmte Tempo-Taschentuch einfach so dahin schreiben, um das zu ersetzen? Da betreten wir Grenzen, ja.
Das verstehe ich. Aber wir wollen ja heute eigentlich über künstliche Intelligenz sprechen. Und ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wenn ich jetzt eine bestimmte Szene von einer KI mir schreiben lasse oder verbessern lasse oder was immer man da tun kann, dass der mal eben statt dieses, wie du sagst, Papiertaschentuchs mal eben Tempo da reinschreibt.
Ja.
Denn der wird keine vorgefertigte Bremse da drin haben, vermute ich jedenfalls.
Also soweit ich weiß, sind diese Bremsen tatsächlich nicht vorhanden. Wäre auch merkwürdig, denn das erste Problem an der Verwendung von künstlicher Intelligenz, jedenfalls wenn es um generative KI-Systeme geht, also KI-Systeme, die einen eigenständigen Output haben und nicht nur Daten zusammenstellen und auswerten, dann wissen wir gar nicht, welche Quellen die eigentlich anzapfen und ob diese Quellen ihrerseits urheberrechtlich gesichert sind oder ob diese Quellen urheberrechtlich gesicherte Werke unlizenziert anzapfen. Wir haben also keine Ahnung, wie dieses System trainiert worden ist. Und das bedeutet, genau was du gesagt hast, es kann einem durchaus passieren, dass die KI Fehler wiederholt, die Menschen in ihren Werken schon begangen haben.
Das ist, hätte ich so nicht gedacht, muss ich ehrlich gestehen.
Aber schlimm ist eben insofern das Resultat, nämlich die Unsicherheit darüber, ob das aus vielen antrainierten Einzelstücken zusammengesetzte neue, ich sag mal Mosaikwerk, nicht schon eine Urheberrechtsverletzung enthält.
Also das wurde vorhin, ich habe zufällig heute Vormittag oder heute Mittag ein Webinar gesehen und da wurde das vehement verneint. Es sei völlig neu zusammengesetzt und damit urheberrechtlich auf jeden Fall ein Werk dessen, der das, der den Prompt gemacht hat, also der die Frage gestellt hat oder angeregt hat, was die Maschine machen soll.
Das möchte ich gar nicht bestreiten. Das hast du vollkommen richtig verstanden und das ist auch offensichtlich ganz richtig wiedergegeben worden. Aber stell dir Folgendes vor, du hast hier eine künstliche Intelligenz, die ist gerade frisch programmiert. Und die fragst du nun und bittest sie, sie möge eine graue Katze darstellen. Wir stellen uns gerade mal ein Bild vor, statt eines Sprachwerks, weil das von der Vorstellung etwas einfacher ist. Mhm. Also ich sage, KI, mach mir ein Bild mit einer grauen Katze. Jetzt weiß die KI weder, was grau ist, noch was eine Katze ist. Woher soll sie? Sie ist frisch programmiert. Sie ist ein Neugeborenes in der großen Welt der Sprache. Mhm. Irgendwoher müssen wir lernen, was ein Tisch ist, was eine Katze ist und was grau ist. Und das tun wir anhand von Daten, die unser Gehirn auswertet. KI-Systeme, wenn sie generativ sind, sind große neuronale Netzwerke, die trainiert werden müssen. Und das tun sie, indem sie wo auch immer Daten suchen, die mit diesen Begriffen übereinstimmen. Und vergleichen das mit dem, was ich haben will. Dann finden Sie irgendwo die Farben grau und ziehen sich das, was Sie danach für grau halten und werfen mir das aus. Bei dem Fortschritt in der Technologie, den wir heute haben, ist die Wahrscheinlichkeit höchst groß, dass wir ein passendes Grau finden und sie wirklich ein Grau auswirft. Bei der Katze ist das schon schwieriger. Ja, also wird die KI hingehen und wird Millionen, Milliarden von Katzenbildern durchsuchen und sich das heraustrainieren und neu zusammensetzen, was sie daraus für eine Katze gemacht hat. Und im Zweifel sieht das auch aus wie eine Katze, aber eine Katze, die aus vielen, vielen, vielen anderen vorgefertigten Katzen besteht. Und eine dieser Katzen könnte durchaus von einem berühmten Maler sein, dessen Rechte an dem Bild gar nicht unbedingt für diese Suche freigegeben waren. Das ist das Problem. Natürlich ist das Bild von der grauen Katze, was ich in Auftrag gegeben habe, hinterher ein von der KI generiertes Bild. Und wie man damit dann umgehen kann, darüber können wir gleich sprechen. Aber es ist ein auf anderen Katzen basierendes neues Katzenbild.
Das verstehe ich, aber ist das nicht immer so, egal was wir machen?
Also es ist natürlich so, dass ich als Mensch auch irgendwo einen gewissen Sprachcomputer in mir habe, der mir immer wieder vergleicht, ob das, was ich sehe, bevor ich es Katze nenne, so aussieht wie alles andere, was ich früher Katze genannt habe und wofür ich den Daumen hoch bekommen habe. Und ob das nicht so aussieht wie das, wofür ich einen Daumen runter bekommen habe. Da streiten wir uns nicht drüber. Die Frage, aber was ich tue, ist, ich verwende ja nicht anderer Leute Werke, um zu lernen.
Jein. Also mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, das vielleicht völlig unsinnig ist, aber ich stelle es trotzdem mal. Also ich habe viel, viel, viel Fontane gelesen. Und in Fontane, der hat eine Lieblingswendung. Er hat verschiedene Lieblingswendungen, die ich also mehr oder weniger ganz viele davon erkenne und wie auch benutze. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt in einem meiner Sätze schreiben würde, Religion ist wie eine untergelegte Hand, dann ist das Fontane pur.
Richtig. Jetzt überlegen wir kurz, wer hat das Urheberrecht an Fontane?
Mittlerweile niemand mehr, aber...
Wer hatte es mal?
Er selbst erstmal.
Er selbst, so. Es ist dann 70 Jahre nach seinem Tod, nach deutschem aktuellem Recht, irgendwann erloschen und wurde gemeinfrei. Dann eignest du dir etwas an, was vielleicht besser in einem Zitat aufgehoben wäre, aber vielleicht glücklicherweise nicht urheberrechtlich verfolgbar ist. Genauso kann es jedem Menschen natürlich passieren, dass er unabsichtlich einen noch lebenden Schriftsteller zitiert, genau, weil er ihn gelesen hat. Tatsache ist, dass es eine Urheberrechtsverletzung ist. Ob ich das absichtlich mache oder unabsichtlich mache, ob das ein geplantes Vorgehen ist oder nicht, ist zunächst mal unerheblich bei der Frage der Verletzung. Tatsache ist, wenn man sehr streng mit sich selber ist, müsste man schauen, ob man nicht unabsichtlich plagiiert hat. Die Wahrscheinlichkeit ist beim Menschen, behaupte ich jetzt einfach mal, geringer als bei der KI noch.
Ja. Verstehe. Es ist verunsichert mich etwas, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, wobei du jetzt nicht in Panik ausbrechen musst, wenn du deine Texte selber schreibst. Ja, wirst du selbstverständlich immer Worte benutzen, die auch andere benutzen. Denn sonst sind sie ja nicht verständlich für andere.
Richtig,
das ist ein Merkmal der Sprache. Das ist ein Kommunikationsmittel. Die Frage ist, ist das, was du da machst, noch deine geistige Schöpfung und ist die Schöpfungshöhe höher als ein bloßes Aneinanderreihen von Worten?
Mhm.
Ja. So, und wenn du dann signifikant oft Dinge anderer nimmst und als deine verkaufst, ohne das zu kennzeichnen, dann wird es kritisch. Dann wird es für die KI kritisch und für dich kritisch. Es ist schön, dem Stil eines anderen nachzueifern, weil er vielleicht herausragend gut ist oder einem so vorkommt. Aber ich muss beachten, dass das, was er getan hat, nicht von mir kopiert werden darf, sondern nur versucht werden darf zu erreichen.
Verstehe. Das heißt also, das, was da aus der KI rauskommt, ist nicht per se ein wurzelloses Stück Text oder ein wurzelloses Bild.
Es ist ein in kleinste Einheiten zerlegtes, angelerntes Wissen, was neu zusammengesetzt wird. So. Deswegen ist die Gefahr, dass je nachdem, wie groß dieser eine spezielle Anteil ist, hinter dem vielleicht noch das Urheberrecht eines anderen steht, so groß ist, das ausgegebene Ergebnis durchaus noch vergleichbar ist mit dem Original und dementsprechend ich etwas mir aneigne, was mir nicht zusteht, sondern mit Rechten eines anderen belegt ist.
Deswegen sind häufig diese Tools, diese KI-Tools gleich vergesellschaftet mit Plagiat-Tests.
Ja, das, also der Zusammenhang mag sich jetzt aufdrängen, aber ich glaube nicht, dass er real existiert. Es hat einfach damit zu tun, dass die Suchrichtung oder die Ausrichtung des Programms ähnlich ist.
Ja, also ich will jetzt gar keine Probleme konstruieren oder sowas. Das hat mich nur überrascht, wie deutlich du das auch sagen konntest eben.
Ja, ja, also es ist zumindest so, dass weltweit Urheber ernsthaft überlegen, inwieweit man Anbieter von künstlichen Intelligenzprogrammen dazu zwingen kann, ihre Quellen offenzulegen, um eben überhaupt erstmal festzustellen, ob das eigene Werk überhaupt herangezogen wird. Mhm. Also sprich, wird meine gemalte Katze von einem Programm ABC ausgewertet, um festzustellen, was eine Katze ist und eine Katze auszugeben, in der ein Anteil meiner Katze drinstecken könnte. Und das wissen wir alles nicht. Die Gefahr ist da und sie lässt sich nicht vom Tisch wischen.
Ja, das verstehe ich. Aber letztendlich kann man davon ausgehen, dass alles, also so gut wie alles jedenfalls, was im Internet verfügbar ist und nicht irgendwie mit Passwort gesperrt ist oder überhaupt im Internet ist, prinzipiell dem Suchen und Lernen unterliegen könnte.
Genau, das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Und es wird bisher jedenfalls, soweit ich weiß, auch nicht freiwillig offengelegt.
Verstehe ich, aber es sind auch Milliarden von Inputs. Also es
ist natürlich.
Ja, naja, okay. Wieder was gelernt. Toll. Magst du noch irgendwie auf so die wichtigsten Sachen hinweisen?
Die Frage, wo die Daten herkommen, ist ungeklärt. Die Gefahr besteht, aber man darf ja vielleicht auch mal darauf vertrauen, dass nicht jeder, der sich in Gefahr begibt, auch darin umkommt. Ich gehe also jetzt mal davon aus, diese Idee, die ich hatte, habe ich einer KI vermittelt, auf welchem Weg auch immer, und sie hat mir einen wunderschönen Text geschrieben. So, jetzt stellt sich die Frage, deine Eingangsfrage, die Themenfrage der Sendung: Darf ich dieses mit Hilfe von KI geschaffene Ding an den Verlag geben und sagen, hey, das hätte ich gerne veröffentlicht von dir?
Mhm.
So. Ja, und dann sind wir mittendrin in einem Rechtsgebiet oder in einer Rechtsfrage, die so abschließend noch gar nicht beantwortet ist. Ich kann also in der folgenden Zeit, die wir uns darüber unterhalten, dir nur sagen, was im Moment die Tendenzen sind oder das, was der Jurist gerne als herrschende Meinung ansieht, also die überwiegende Meinung. Wir werden immer abweichende Meinungen finden und auch konträre Haltungen. So fest ausgeurteilt oder in festen Bahnen verlaufend, wie etwa arbeitsrechtliche Fragestellungen oder der Online-Kaufvertrag oder so, da sind wir weit von entfernt. Was wohl derzeit recht fest gemeißelt ist, ist, dass das, was eine generative KI von sich aus mir präsentiert, kein schutzfähiges Werk im Sinne des Urheberrechts ist. Ja? Mhm. Das bedeutet, der Output der Maschine, jetzt werden mich alle KI-Anbieter erschlagen, weil ich ihre tollen neuronalen Netzwerke Maschinen nenne. Also der Output dieser Artificial Intelligence, der ist per se, so sieht es derzeit die Rechtsprechung nicht schutzfähig. Das heißt aber auch, dass ich, egal auf welchem Wege, von etwas, was nicht urheberrechtlich geschützt ist, auch kein Urheberrecht bekommen kann. Mhm. Ja? Wenn ich also etwas, das kein Urheberrecht entstehen lässt, weitergebe an einen Verlag, dann will dieser Verlag von mir die Unterschrift unter einen Verlagsvertrag oder bei einem Self-Publishing unterschreibe ich selber, dass das ein urheberrechtsfähiges Werk ist und der Verlag möchte in der Regel auch ein exklusives Nutzungsrecht haben. Mhm. Und ein Nutzungsrecht kann ich ja nur entstehen lassen, wenn vorher auch ein Recht da ist, was genutzt werden darf. Wenn ich keinen Raum gemietet habe, kann ich ihn nicht untervermieten.
Ne? Ja, das Bild verstehe ich ja.
Okay, so. Wenn ich also nichts übertrage und trotzdem einen Verlagsvertrag unterschreibe, in dem ich was übertrage, dann bin ich im Zweifel am Ende vertragsbrüchig geworden. Und das ist noch der freundlichste Ausdruck.
Hm. Aber ich, in der Regel wird das ja so nicht sein, sondern die Leute werden ja darin arbeiten, in dem Text. Hm. Und wie viel, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ganz immer unterschiedlich, denke ich mal, aber...
Aber die Basis fehlt schon mal. Es ist die Gefahr ist auch nicht, dass ich, ist letztlich nicht, dass der Verlag irgendwann auf mich zukommt und schimpft, weil ich ihm gar kein Recht übertragen habe. Und vielleicht entsteht ja durch Lektorat und Lektoratseingriffe und Überarbeitungen dann doch noch irgendwann ein schutzfähiges Werk. Darüber lässt sich durchaus streiten. Das Problem ist, dass das, was aus der KI rausgekommen ist, was ich da weitergegeben habe, ja, rechtefrei ist. So wie dein Fontane. Ja. Und dann kann das eben nicht nur Uwe beim Verlag einreichen, sondern jeder andere auch. Und jeder andere darf auch frei daraus abschreiben oder Teile davon kopieren. Denn wo kein Recht, da kein Plagiat.
Das verstehe ich. Aber ist das nicht ein rein theoretisches Konstrukt?
Also das ist ein ganz wirtschaftliches Konstrukt. Denn was heißt letztlich Verlag? Verlag heißt vorlegen. Der Verlag investiert, wenn er ein klassischer Verlag ist, durchaus in Lektorat, Korrektorat, Cover, Satz. Und das alles auf die vage Hoffnung hin, das Buch möge sich exklusiv für ihn am Markt behaupten und das ausgelegte, verlegte Geld wieder einspielen. Möglichst so viel, dass auch dem Autor noch Tantiemen davon gezahlt werden.
Ja, ist schon klar.
Wenn 5 andere Verlage theoretisch denselben Text an den Markt bringen, dann teilt sich die Marktmacht schon durch 5. Und im knappen Buchmarkt kannst du dir ausrechnen, wie hoch der Verlust eines Verlages ist, wenn er einem KI-generierten Werk aufgesessen ist.
Ich verstehe, die Idee verstehe ich vollständig. Was ich nicht verstehe ist, also theoretisch kann ich dir folgen, praktisch wird es doch aber ganz anders laufen. Ich habe gerade vorhin gehört, in 1,5 Stunden tatsächlich, wie die KI in der Lage ist, ein Buch zu schreiben. Und zwar mit dir als Nutzer. Also die hilft dir sozusagen, den Titel zu finden. Sie hilft dir sogar, eine Handlung zu entwerfen. Und du kannst dann mit Eingriffen sie verändern. Du sagst dann, nee, ich möchte statt eines Mannes da, der ein Held ist, möchte ich lieber eine Frau haben oder einen Hund oder was, der Teufel was. Und dann arbeitet die KI immer in Unterbereichen das um, was du ihr gerade vorgegeben hast.
Ja.
Ist das nicht der schöpferische Akt?
Ja, jetzt kommen wir zu der vorgelagerten Frage. Ist die Idee von Uwe zu dem Buch, zu dem Plot und dessen Vorstellung, ist das nicht das menschliche, schöpferische Werk mit der gewissen Schöpfungshöhe, die dann ein Urheberrecht entstehen lässt? Die Frage kreist darum, ob der sogenannte Prompt, den du jetzt angesprochen hast, ob der nicht schon schutzfähig ist und sich das Ergebnis des Prompts dann nicht darüber sozusagen auch schutzfähig ableiten lässt. Mhm. Auch hier wird, soweit ich das überblicke im Moment, das Entstehen eines Urheberrechts weitestgehend abgelehnt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die, also zum einen sind Ideen grundsätzlich nicht urheberrechtlich geschützt. Die blanke Idee, der Funke alleine ist es nicht. Es ist letztlich das Werk und das beinhaltet nach der Vorstellung des Gesetzgebers eben diese Schöpfungshöhe. Es muss eine gewisse Schwelle überschritten sein des Ausdrucks. Ja, also die blanke Idee nicht. Der Prompt entspricht aber letztlich der Idee. Das sind die ersten Stichworte eines Manuskriptes, wenn du auf die klassische Weise arbeiten würdest.
Wenn ich plotte, entwerfe zum Beispiel.
Genau, wenn du plottest. Wenn du plottest, schiebst du das Stichwort von unten nach oben, überlegst dir, ob Kapitel 1 nicht doch Kapitel 3 wird, weil die 4 doch die schönste Einführung ist. Ob du das mit der KI diskutierst oder mit dir selber oder mit deinem, ich darf ja jetzt keinen Namen nennen, aber mit deinem Textverarbeitungsprogramm hin und her schiebst oder ob du auf einem Flipchart bunte Pfeile klebst oder du hast es verstanden, ne?
Ja,
ist
ja
letztlich wurscht. So, je tiefer ich in den Prompt gehe, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann selber zum Werk wird. Desto höher wird aber auch der menschliche Anteil an dem, was hinten rauskommt. Wir waren am Anfang bei der Frage, mach mir eine graue Katze und die KI wirft irgendeine graue Katze aus. Wir haben nicht gesagt, ob das eine spezielle Katze sein soll, ob die stehen, liegen, sitzen oder sonst was soll. Da hat er einfach irgendeine graue Katze genommen. Und das soll jetzt ein tolles Werk sein. Arbeite ich lediglich einen Fragenkatalog ab, zum Beispiel bei den Bilderstellungen ist das häufig so, dann fragt die KI letztlich blanke Informationen ab. Noch nicht mal Ideen von mir, sondern einfach nur Informationen. Ja, möchtest du einen hellen oder einen dunklen Hintergrund? Dunkel. Möchtest du grüne Augen oder blaue Augen? Grün. Ich treffe nur die Entscheidung wie beim Multiple-Choice-Verfahren und bin in dem Sinne nicht schöpfend tätig, sondern ich wähle aus. Kommen wir dahin, dass ich über eine Spracheingabe erzählend mit der KI interagiere, wird es immer schwieriger. Und das erklärt auch, warum die Antwort auf die Frage, habe ich nicht schon ein Recht erworben, ein Urheberrecht damit, dass ich sehr tief und genau eingegeben habe, derzeit nicht mit Ja und nicht mit Nein beantwortet wird, es aber eine Tendenz zum Nein gibt.
Da werden aber viele Leute riesige Probleme kriegen, weil in den journalistischen Bereichen, wo eben letztendlich schon die KI sehr, sehr viel genutzt wird, allein schon zu Recherchezwecken, da werden aber zum Beispiel verschiedene Versionen gemacht. Der eine schreibt für den Spiegel und gleichzeitig für den Stern und weiß ich nicht, noch für irgendwas anderes und macht den gleichen Artikel und lässt das Ding immer nur umschreiben.
Also die sogenannte Zweitverwertung, die kennt man schon seit Jahrzehnten.
Richtig, ja, ja.
Das hat angefangen damit, dass ich die Faxseite oder die Kurzschriftseite nur kurz nochmal angepasst habe auf die andere Zeitung oder das Datum abgeändert habe. Das bleibt aber letztlich ein Werk. Was du hier beschreibst, da schreibt die KI nicht, sondern die KI ist da tätig als Textprogramm, das mir hilft, das vielleicht das Tippfehler verhindert oder mich auf sie hinweist oder mich darauf hinweist, dass ich jetzt das fünfte Mal sagte, hatte und dass es vielleicht noch andere Verben gibt, die Ähnliches ausdrücken. Das ist aber ein Hilfeprogramm. Die Grenze überschreiten wir dann, wenn die KI selbst tätig wird, wenn sie nicht mehr fragt.
Also eine Sache haben die mir noch vorgestellt, die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, nämlich, da geht es um Bilderstellung. Wenn man eine Szene hat, einen Charakter zum Beispiel hat, ja, den man sich hat von der KI erläutern lassen nach eigenen Vorgaben. So, jetzt ist diese Charakterbeschreibung da. Dann wurde sie übersetzt ins Englische, weil da die Maschinen immer noch am besten arbeiten. Und dann hat sozusagen nach dieser Beschreibung des Charakters die KI ein Bild gemacht. Also die hat diesen Charakter geschaffen,
optisch geschaffen. Also genau, hat sie ihn bildlich geschaffen oder sprachlich geschaffen?
Ja, erstmal sprachlich und dann ein bisschen was geändert sozusagen von dem Menschen. Und dann hat sie ihn bildlich geschaffen. Was ist denn das für?
Nochmal bitte ganz genau. Also Autor hat einen Charakter im Kopf gehabt.
Er hat gesagt, also ganz einfach, ich brauche jetzt eine Elfe und diese Elfe, die kann was weiß ich fliegen. So. Ja. Und jetzt mach mir da mal eine Charakterbeschreibung draus. Und dann hat tatsächlich die KI eine ganze Menge an dieser Elfe rumgebastelt. Also was weiß ich, was sie mehr als die Farbe und wo sie lebt und ich weiß nicht was alles, ja. Was sie anhat, blonde Haare, schwarze Haare, grüne Augen, gelbe Augen, was auch immer man mit solchen Elfen machen kann. So, und die war jetzt da, die wurde aufgeschrieben. Das war ein Charakterbogen. Man das mit anderen Maschinen ja auch machen kann. Das gibt es ja schon länger, ne?
Ja, klar.
Und jetzt ist er hingegangen und hat gesagt, okay, ich nehme jetzt diese Beschreibung und sage das der gleichen Maschine, jetzt mach da mal ein Bild draus. Wie sieht denn die aus, diese Figur? Und dann wird das ja potenziert quasi.
Ja, also ganz klar, die Maschine hat hier aus den ihr bekannten bunten Haarfarben, die für Elfen gelten, irgendeiner ausgewählt. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt hast du die Beschreibung und jetzt übertrag das. Das ist ein Aufmalen, Abmalen. Anders hätte ich wahrscheinlich jetzt kurz mit den Fingern gezuckt in der Ablehnung eines Urheberrechts, wenn du gesagt hättest, in meinem nächsten Roman kommt eine Elfe vor. Ich weiß aber nicht, welchen Charakter die haben soll. Im Sinne von, ist die zickig, ist die zuckersüß, mag die Äpfel, steht die gerne einfach beim Tisch auf und rennt rum. Ist die lieb oder ist die böse? Ist das eine gute Fee oder eine böse Fee? Mach das mal. Ja, stell mal aus Adjektiven einen Charakter zusammen. Und den dann in einen Roman überträgt. Schreibe mir einen Text, in dem alle diese Charaktereigenschaften dieser Elfe kommen.
Ja, in einem zweiten Fall haben die das tatsächlich so gemacht.
So.
Dann hätten wir Schwierigkeiten.
Ja, wir haben in beidem das Problem, dass du höchstens eine Idee gepromptet hast. Und damit schlicht kein Urheberrecht.
Und der hat es war sogar so, gib mir noch 5 weitere Charaktere in diesem Buch, ohne sie näher zu bezeichnen. Hat er einfach gesagt, die Zahl so, 5 Stück.
Wo ist deine schöpferische Leistung? Du hast eine Idee, ich habe ein Buch, da sollen 6 Leute drin vorkommen und es soll ein Fantasy-Roman sein. Mach mal. Wenn du das jemandem gibst, der lebt, ein Mensch mit Kopf und Herz. Ja? Wenn der dir dann einen Roman hinlegt, würdest du ernsthaft behaupten, es sei deiner?
Verstehe, ja. Ja gut, das ist gut zu wissen.
Je besser diese KIs werden, desto schwieriger werden die Abgrenzungen.
Ja, ich denke, ja.
Aber mit der Praxis mit den ersten Rechtsfällen wird die Rechtsprechung auch hier Kriterien entwickeln, so wie sie sich zuletzt neu positioniert hat bei der Frage des Pastiche, also des Einarbeitens von Kunstwerken in andere Kunstwerke, so wie sich mit Thumbnails für Videoclips, also diese ganz kurzen Teaser, neue Rechtsfragen gestellt haben, die irgendwann beantwortet wurden. Und so werden wir auch in der KI aus dem sehr breiten Meinungsfeld und aus den multiplen Anwendungsfällen irgendwann eine Nomenklatura herausarbeiten an Fällen, so wie wir es fürs Urheberrecht generell getan haben. Wir stehen im Moment ungefähr da, wo wir gestanden haben, als das Internet für jedermann zugänglich wurde. und plötzlich weltweite Datenflüsse da waren, als ich plötzlich unproblematisch scheinbar in Deutschland etwas kaufte, was in Wirklichkeit aus Japan kam und wir davor standen zu überlegen, wo verklage ich denn jemanden? Muss ich den da, wo er körperlich ist, muss ich nach dem Server gehen, muss ich den Datenfluss nachvollziehen? Alle diese Fälle haben wir gelöst und jetzt stehen wir bei der KI wieder vor der Frage, wie passen wir unsere bisherige Rechtsstruktur an, wo muss sie geändert werden, wo wird sie vielleicht auch ergänzt? Und die ersten Ergänzungen stehen ja vor der Türe, werden diskutiert derzeit auf europäischer Ebene.
Verstehe. Also es wird alles irgendwann mal klarer werden, aber im Augenblick ist es nicht einfach.
Genau. Und deswegen ist auch die lauteste Forderung im Grunde die, die inzwischen ja auch praktiziert wird, gerade im Verlagsbereich, nämlich die nach der Kennzeichnungspflicht oder nach der Offenbarungspflicht. Der Unterschied ist einfach, die Kennzeichnungspflicht sagt, ich muss von mir aus deutlich machen, wenn ich ein Werk ausschließlich oder mit Hilfe von KI erstellt habe. Derzeit haben wir eine solche Kennzeichnungspflicht noch nicht. Aber wie gesagt, sie ist heiß diskutiert und sie wäre auch etwas, was recht schnell umsetzbar ist. Und auf der anderen Seite haben wir schon, und da sollte Autor, Autorin eben dann auch hellhörig werden, in den gängigen Verlagsverträgen ist heute ein Passus drin, der sagt, lieber Autor, wenn du das hier unterschreibst, dann überträgst du nicht nur ein unbeschränktes Nutzungsrecht an mich, sondern du garantierst mir auch, dass dieses Werk nicht KI-generiert ist.
Naja, dann wird es aber demnächst mal ziemlich dünn werden, vor allen Dingen, wenn man Sachbücher schreibt. Weil da ist das ja nun wirklich
ganz anders. Das Auswerten von Daten, um daraus etwas Neues zu schaffen, ist nicht generative KI. Das meinte ich mit, wir müssen unterscheiden, in welchem KI-System wir arbeiten. Generative KI schafft selbst Text- oder Data Mining, wie die Wissenschaft das in großem Stil etwa bei medizinischen Daten, Auswertungen von medizinischen Studien, sogenannte Metastudien und so weiter betreibt. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, denn da macht die KI nichts anderes als sehr differenziert, weitaus differenzierter als normale Programme das können, sehr differenziert zu suchen nach Daten und sie lediglich mathematisch-technisch aufzubereiten und eventuell zu einer Prognose weiterzuentwickeln. Das ist aber was ganz anderes als eine generative KI, der ich sage, ich brauche gerade einen Elf und habe keine Idee, wie der aussehen soll, mach du mal.
Verstehe. Ja, das ist spannend. Ich habe in der Richtung gerade gelernt heute, nämlich, dass offensichtlich TikTok, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, aber es wurde so kolportiert, dass TikTok verbietet, KI-generierte Texte in seinem Programm zu verwenden, also in seinen Texten zu verwenden. Ich kann es fast gar nicht glauben, aber wenn das denn so ist und man macht es doch, was würde das unter Umständen bedeuten für mich?
Wenn man das dann doch macht, ist das ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von TikTok. Und das könnte als erstes mal bedeuten, wenn das denn auch konsequent verfolgt würde, dass du etwa von TikTok erst ermahnt und dann vielleicht nochmal auf dein missbräuchliches Verhalten hingewiesen und zuletzt einfach rausgeschmissen.
Ausgeschmissen wirst, ja. Ne? Und sie könnten das auch einfach tun, ja? Es sind ja Ihre AGBs.
Sozusagen. Ganz genau. Das ist ohnehin so ein Ding. Ich meine, wir haben ja eben drüber gesprochen, wir wissen nicht genau, wo die Daten herkommen. Wir haben jetzt festgestellt, aller Wahrscheinlichkeit nach erlange ich auch kein Recht an dem, was ich da tue. Es kommt aber noch was hinzu. Wenn ich bestimmte KI-Systeme nutze, indem ich zum Beispiel meinen Text übersetzen lasse oder indem ich meinen Text stilistisch verbessern lasse, ja, meinen durchaus vorher selbst verfassten Text, dann kann es mir passieren, dass in den Nutzungsbedingungen des KI-Anbieters drinsteht, dass er diesen Text zum Training verwenden darf oder dass er ihn womöglich weiterentwickeln darf, anderweitig abspeichern darf, woanders hingeben kann. Ich verliere also ein Stück weit die Exklusivität, meinen eigenen Text nutzen zu dürfen.
Deswegen haben die heute in diesem Webinar da auch darauf hingewiesen, dass das bei Ihnen nicht der Fall ist. Extra sehr, sehr stark sogar. Ne?
Ja, also, ja. Also dadurch, dass hier gesetzliche Regelungen noch weitestgehend fehlen und wir ja auch nicht von unbedingt deutschen Anbietern sprechen oder in Deutschland ansässigen, deutschem Recht unterworfenem oder gar europäischem Recht unterworfenen Anbietern sprechen, dadurch können wir im Moment gar nicht darauf Einfluss nehmen. Der Einzige, der das machen kann, ist tatsächlich der, ich reduziere es jetzt ein bisschen auf dich, der Uwe kommt und promptet, ja, und dann hat er Nutzungsbedingungen akzeptiert von meiner speziellen, spezifischen KI. Und das funktioniert nach meinen Spielregeln. Und wenn Uwe die eben vorher nicht liest, dann kann sein schöner, selbstverfasster Text, den er eigentlich nur mal kurz überarbeiten lassen wollte, plötzlich auf einem Server liegen, als Trainingsgrundlage verwendet werden und taucht womöglich als Mosaiksplitter bei der nächsten grauen Katze wieder auf.
Ich würde nichts über Katzen schreiben, Vorsichtshalber.
Wobei du bei Katzen eine relativ große Chance hast, ungeschoren davon zu kommen. Du weißt ja, wie viele Katzenbärchen es gibt.
Das ist richtig. Und Löwen sind schließlich auch Katzen. Also insofern ist das völlig richtig. Sag, was gibt es denn noch für Probleme mit KI in deinem Metier?
Tja, schwierig wird es. Wir haben ja jetzt besprochen, wie das mit den Rechten aussieht und so weiter. Schwierig wird es immer dann, wenn ich als Verlag im Grunde fast fordere, dass ein Autor sich der KI bedient. Was meine ich? Ganz konkret, wir haben durchaus Menschen, die nach den vielen Rechtschreibreformen nicht mehr so ganz sicher sind in Groß- und Kleinschreibungen, in Zeichensetzung und so weiter. Wir haben aber inzwischen viele scheinbar einfache Rechtschreibprogramme, hinter denen schon KI tätig ist. Und wir haben noch fließende Grenzen, wie du ja gemerkt hast, zwischen dem, was geht und was nicht geht. Wenn ich also jetzt ein Manuskript habe, was mit Fehlern übersät ist und das dem Verlag schicke, dann verbaue ich mir selber die Chancen. Da muss man ja mal ganz ehrlich sein. Ne? Also Verlage achten heute schon darauf, dass es zumindest lesbar ist. Ich könnte also jetzt als Mensch, insbesondere vielleicht auch als Mensch, der eben eine attestierte Legasthenie hat oder eine Leserechtschreibschwäche und trotzdem hervorragend schreiben kann, muss ich mir ja helfen, damit mein Manuskript schon mal dahin kommt, dass es vorlagefähig ist. Und dann muss ich einfach darauf achten, dass ich mir helfen lasse, durchaus durch die Maschine, also durch das neuronale Netzwerk, dass ich dem Verlag dann aber sage, ich habe dieses Werk sorgfältigst überarbeiten lassen mit Hilfe eines Rechtschreibprogramms, bei dem ich nicht sicher sagen kann, ob es eine KI ist oder ein reines Rechtschreibprogramm, was mir einfach nur bunt unterschlängelt. Da sind die Ästchen in der Rechtsprechung einfach noch so fein, dass man da nicht sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ja? Ich sag mal, die innere Grenze des Autors sollte es immer sein, sich vorzustellen, reicht es jetzt, dass ich jemanden habe, der mir einfach nur einen roten Strich unten drunter macht, wie das früher die Lehrerin gemacht hat, und ich mache später die Berichtigung? Oder geht das Programm hin und weist mich nicht nur auf eine Möglichkeit hin, sondern macht? Ja, immer dann, wenn jemand in meinen Text eingreift, sollte ich vorsichtig werden.
Verstehe. Ja, gut. Das macht die Sache jetzt für mich als Autor oder auch als Herausgeber teilweise von anderen Büchern nicht unbedingt einfacher.
Es gibt ja inzwischen durchaus, wie du sagtest, es gibt ja Programme, die Plagiate erkennen, auch unbeabsichtigte Plagiate, wie du sie eben gesagt hast. Mir gefiel eben die Umschreibung so gut mir gefällt dieser eine Satz und ich bringe den immer wieder und merke es gar nicht. Aber sie poppen auf und die meisten Verlage zumindest nutzen die auch, um sich selber auch zu schützen. Denn Ansprechpartner bei einer Urheberrechtsverletzung ist natürlich erstmal der Verlag.
Ja, ist klar.
Genauso nutzen Verlage die zum Teil von den Anbietern selbst zur Verfügung gestellten Spürhundprogramme, die sehr zuverlässig zu dem Ergebnis kommen, ja, ist genutzt worden oder nein, ist nicht genutzt worden.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Verlage wollen möglichst exklusive Nutzungsrechte und haben über die Versicherung hinaus, die der Autor mit Unterschreiben des Verlagsvertrages gibt, natürlich auch die Möglichkeit zu kontrollieren, ob eine KI im generativen Sinne genutzt wurde.
Tatsächlich.
Es gibt inzwischen von gängigen KI-Anbietern auch schon Programme, die die eigene KI identifizieren können. Wie genau das technisch vor sich geht, müsstest du jetzt einen echten Spezialisten fragen.
Ja, ja.
Mir hat es ein Spezialist mal sehr runtergebrochen erklärt. Ich gebe das hier auch gerne weiter, aber dafür mag ich nun wirklich nicht haften.
Ja.
Also er hat es mir so erklärt, dass jede KI aufgrund des neuronalen Netzwerkes letztlich identifizierbar ist. Und die Datenspuren, die sie hinterlässt, sind im Dokument auffindbar.
Mhm.
Und ein Programm, was das neuronale Netzwerk kennt, kann das neuronale Netzwerk auch erkennen.
Verstehe.
So, inwieweit das, wie das jetzt technisch umgesetzt wird, da bitte.
Ja, das müssen wir ja auch nicht wissen.
Genau, also das müsstest du dann bitte wirklich einen Informatiker oder einen Algorithmus-Spezialisten oder wie immer, was auch immer hinter diesen Programmen nun exakt steht, fragen. Tatsache ist, je fortgeschrittener die KI-generierten Inhalte werden, desto größer ist das Bedürfnis danach, sie unterscheiden zu können von menschlichen Werken und die KI-Anbieter selber haben gar nichts davon, wenn sie immer so den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, dass sie sozusagen den Menschen ersetzen wollen und stellen durchaus technische Möglichkeiten zur Verfügung, die eigenen Programme aufzuspüren und bei einem Werk sagen zu können, da hat unsere KI mitgewirkt oder so, war sogar maßgeblich beteiligt und hier hat sie vielleicht einfach nur die Kommasetzung berichtigt.
Verstehe. Also jetzt verstehe ich auch besser, warum ich in diesem Webinar, warum da so oft darauf hingewiesen wurde, dass man das auch selbst wirklich vernünftig weiter bearbeiten soll, um eben nicht eine Technik entwickelt zu haben, die nachher keiner mehr benutzen darf. Weil er eben nichts mehr wert ist sozusagen, ja, was da rauskommt oder weniger wert ist oder wie auch immer. Jetzt verstehe ich das auch besser. Dann haben Sie sehr, sehr großen Wert drauf gelegt, das deutlich zu machen.
Und das spricht für Sie.
Ja, fand ich auch. Und Sie haben auch sehr auf die Plagiatprüfung hingewiesen. Das fand ich auch in Ordnung. Und jetzt verstehe ich aber den Zusammenhang ein bisschen besser, den du jetzt erklärt hast. Ja, sehr gut, wunderbar. Ja, und du benutzt ja selber vielleicht auch KI hier und da. Wahrscheinlich benutzen wir sie da, wo wir gar nicht wissen, wo wir sie benutzen, sowieso. Aber machst du das? Du bist ja auch Schriftstellerin. Du schreibst ja durchaus große Werke und da könnte man ja auch Hilfe gebrauchen. Wie sieht das mit dir aus? Wie würdest du rangehen da mit KIs umgehen?
Also das die einzige KI, die ich mir wünsche, die bitte helfend eingreifen soll, ist die die Sprudel-KI. Also wenn gerade mal wieder bei mir ein Buch nahezu fertig im Kopf erscheint, sowas passiert mir gelegentlich, oder eine Kurzgeschichte, ja, dann hätte ich gerne ein verbessertes Diktiergerät, was meine Sätze dann auch wirklich erkennt und möglichst fehlerfrei zu Papier bringt. Denn ich bin tatsächlich ein Dreifinger-Suchsystemadler. Ich kann nicht 10 Finger schreiben und ich rase dann wirklich durch mein Schreibprogramm und hinterlasse eine Serie aus rot unterschlängelten, falsch geschriebenen, ja, Wörtern sind es dann ja noch, die ich dann irgendwann nachträglich korrigiere, um nur ja den roten Faden aus meinem Kopf nicht zu verlieren. Jetzt weiß ich natürlich, dass die Hälfte der Hörer sagt, ja, aber die Spracherkennungsprogramme gibt es schon längst. Natürlich gibt es die und beruflich nutze ich die durchaus auch. Aber sind wir doch mal ehrlich, dieses nochmal durchgehen durch das, was man da geschrieben hat und vielleicht auch den Satz nochmal durchdenken, nochmal einen Satzteil löschen und nochmal was reinschreiben, das hat ja durchaus auch was von Schaffensfreude. Und so sehr ich es genießen würde, das dann einfach mal raussprudeln zu können und tatsächlich verschriftet zu sehen, so sehr würde ich mich wahrscheinlich hinterher drüber ärgern, dass ich es nicht hier so und da so gemacht habe und würde wahrscheinlich im Endeffekt genauso lange an dem Text sitzen, um ihn rund gefeilt zu haben, wie ich jetzt dran sitze, um die ganzen Fehler, die ich reingeschrieben habe, wieder rauszufuscheln. Und KI nutzen, es stellt mich vor Herausforderungen. Ich stehe dem Ganzen skeptisch gegenüber, bin gespannt auf Teil-KI-Anwendungen, die mir im beruflichen Bereich bald begegnen werden. Der sogenannte strukturierte Parteivortrag oder strukturierte Klagevortrag, bei der eine KI den Rechtsvortrag beider Seiten auswertet und aufbereitet. Das wird eine Herausforderung. Da bin ich sehr gespannt, wie es damit weitergeht. Für mein Schreiben, nein. Noch nicht.
Verstehe ich, ja. Noch nicht, weil nicht gut genug oder weil die Rechtslage so schön noch so unklar ist.
Es ist einfach, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht meine Schreibroutine. Ich schreibe noch anders. Also wie gesagt, Ideen sind bei mir eher blitzartig. Bei mir sind ganze Bücher in Sekunden im Kopf und müssen dann verarbeitet werden, werden dann rundgeschliffen, feingeschliffen. Das passiert mal beim Arzt und wird ins Notizbuch hineingeskribbelt, für andere völlig unleserlich. Das passiert auch mal so, dass ich ins Handy 5 Sätze reinschreibe, damit ich mich später an das, was mir da durch den Kopf geschossen ist, erinnere. Also noch bin ich in meiner Arbeitsweise gar nicht auf KI ausgerichtet. Und ob ich das noch werde, wird man sehen. Die Generation meines Sohnes, die wird mit Sicherheit KI nutzen. Und da stellen sich dann auch ganz spannende Fragen, die ich jetzt schon in der universitären Lehre beobachte, wo mir ein befreundeter Informatiker sagte, nachdem wir so lange diskutiert haben, wie wir KI erkennen, wenn ein Prüfling KI verbotenerweise genutzt hat für eine Arbeit, gehen wir jetzt hin, die Aufgabenstellungen so zu konfektionieren, dass er sich durchaus von der KI was machen lassen kann, es aber nie ausreichen wird.
Ah, verstehe. Ja, wir müssen lernen, damit umzugehen letztendlich. Es ist ein neues Werkzeug.
Genau, es ist im Grunde wieder eine Art Internetrevolution. Wenn wir noch weiter zurückgehen möchten, ist es vielleicht die Frage, die sich mal gestellt hat, ob Elektrizität eine Sache ist und ob es Eigentum daran geben kann. Solche Fragestellungen sind immer wieder aufgetaucht.
Verstehe ich durchaus, ja. Ja, also ich finde es extrem spannend. Ich benutze es im Augenblick, wenn ich mal so einen kleinen Artikel schreiben will für irgendeine Zeitung oder für irgendeine Zeitschrift. Und ich habe irgendwie ein paar Vokabeln im Kopf, die ich möchte. dann sage ich ihr, schreib mir mal für das und das, was ich im Blogbeitrag oder sowas. Und dann hat sie mir das geschrieben und dann mache ich aus dem Ding etwas. So sehe ich das im Augenblick eher. Genau. Also mit anderen Worten, es ist, als ob ich dich bitten würde, kannst du schon mal einen Entwurf machen für das und das und ich mache das Ding dann fertig.
Ja, und damit ist dir auch völlig klar, dass wenn du mich bittest, was vorzuschreiben und mir schon sagst, das wird nicht das sein, was später an den Markt geht, sondern ich behalte mir sozusagen im Juristendeutsch das Recht vor, da meinen Senf zuzugeben und es dann erst zu veröffentlichen, dann brauchen wir ja gar nicht lange darüber zu diskutieren, wer hier was an Urheberrecht hat und welche Rechte da spielen. Lange ausgekochte Geschichte.
Natürlich, also in der Uni ist das gang und gäbe, wenn der Chef die letzten Sachen noch reinschreibt oder was auch immer.
Ja, wobei die Uni insofern ein schlechtes Beispiel ist, als die Wissenschaftler inzwischen sich ja eine Good Practice gegeben haben.
Ja, das ist
richtig. Und die Professoren inzwischen verpflichtet sind, die Zuarbeiter jedenfalls weitestgehend zu nennen. Ja. Ob sie nun jeden Seminarteilnehmer da benennen, das lassen wir mal dahingestellt. Aber zumindest die armen WIS-MAs sind ja inzwischen als Mitverfasser zu kennzeichnen.
Und das ist auch gut so. Also das ist, war früher war das richtig schwierig, aber mittlerweile ist es besser.
Naja, vielleicht ist das die Lösung.
Ja, vielleicht das tatsächlich. Ja, das ist richtig. Und man gibt an, welche KI was gemacht hat, mit welchen Umständen. Ja, man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du mir mitgeben möchtest sozusagen, damit ich meine Nutzung von KI, ich bin einfach sehr neugierig darauf, was die so alles kann, damit ich das nicht verkehrt mache.
Mitgeben kann ich eigentlich nur daran zu denken, dass vieles noch nicht in festen Bahnen läuft, was KI angeht, dass ich sie nutzen kann, sie beißt nicht, sie verpestet nichts. Aber wenn ich sie nutze, muss ich das fairerweise angeben, genau wie du gerade gesagt hast, welche KI hat an diesem Text was getan, damit andere die faire Chance haben, zu prüfen, ob sie mit deinem Werk und dieser Hilfe gemeinsam an den Markt treten wollen.
Das ist ein guter Rat und ich möchte das vielleicht an der Stelle sogar noch ergänzen. Ich höre allen Leuten, die sich auch dafür interessieren und damit arbeiten wollen, das mitgeben, guckt euch an, was euch die Betreiber dieser KI, was die euch erzählen. Wie verwenden sie eure Texte? Wie lernt die KI an euren Texten? Oder ist das schon abgeschlossen? Oder wie gehen sie überhaupt mit den Themen um? Kriegst du da klare, deutliche Aussagen? Wenn nicht, dann lass lieber die Finger davon.
Ganz genau, das geht noch darüber hinaus, ja. Also im Grunde trau, schau wem und sei ehrlich, zwei Grundprinzipien, die man sowieso nur empfehlen kann, wenn man Verträge eingeht.
Genau, hast du völlig recht. Ja, wunderbar, dann haben wir unser erstes Thema, wie ich finde, ganz schön behandelt und dann sage ich dir an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr
gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal und und ich hoffe, dass unsere Zuschauer bzw. unsere Zuhörer auch etwas davon haben und auch gerne zugehört haben. Aber ich bin relativ sicher, dass das so ist. Also danke dir und bis zum nächsten Mal.
Nadja. Bis zum nächsten Mal.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.